Wokeness.
Es droht tatsächlich, eine düstere Woke-Wolke unseren weiß-blauen Himmel zu verdunkeln.
Ja, gesagt hat Markus Söder diese Sätze beim politischen Aschermittwoch in Passau. Das ist so eine Veranstaltung, wo die Menschen schon um 10 Uhr morgens an Bierbänken hocken und die Maß Bier in sich reinlaufen lassen und dementsprechend gut gelaunt sind.
Diese Wokeness-Idee, haben wir es Befreiung gedacht, ist doch aber nichts anderes als zu illiberalen Spießertum mutiert mit wilden Umerziehungsfantasien.
Das ist so eine Show der starken Sprüche und da geht es nicht immer nur um Fakten, da geht es vor allem um Stimmungen. Die Stimmung geht halt im Jahr der bayerischen Landtagswahl vor allem gegen die Ampel.
Die Grünen sind für ein Indianerverbot, sie sind für ein Autowaschverbot, sie sind für ein Fleischverbot, sie sind für ein Böllerverbot, sie sind sogar für ein Luftballonverbot, liebe Freundinnen und Freunde. Grün heißt Verbot. Grün heißt Nein, Nein, Nein. Die Grünen sind heute die größten Spielverderber und Stimmungskiller der Nation.
Es wirkt ja manchmal fast so, als wolle Markus Söder so eine Art Brandmauer gegenüber den Grünen aufziehen. Klar ist, dass Markus Söder zurzeit voll im Wahlkampfmodus ist und von seiner Rolle als ausgleichender Ministerpräsident gerade nicht mehr viel wissen will. Er wirkt auch mitunter ziemlich gereizt, vor allem wenn man ihn darauf anspricht, ob er sich nicht ziemlich populistisch verhält mit seinen Sprüchen gerade. Er findet ja, er ist kein Populist. Er hat mal gesagt, ein Populist sei jemand, der gegen Wissen und Gewissen handelt, nur um einen schnellen Vorteil zu erringen. Das mache ich sicher nicht, hat er mir gegenüber gesagt. Naja, in letzter Zeit bin ich mir da nicht mehr so sicher.
Das zeichnet konservative Politik in Süddeutschland immer aus oder eigentlich überall in Deutschland. Erfolgreiche konservative Politik ist populistisch. Er weiß, wie man redet und so ein Bierzelt agitiert.
In Bayern gibt es aber noch jemanden, der diese Rhetorik beherrscht.
Und zwar jemand, der Markus Söder richtig Konkurrenz macht, der zu einer ernsthaften Bedrohung für ihn im Wahlkampf geworden ist.
Wir können nimmer länger zuschauen, wie diese gründominierte Ampel Deutschland an die Wand fährt, meine Damen und Herren. Diese linke grüne Ideologie, meine Damen und Herren, die will uns ums Eigentum bringen. Darum geht's doch.
Hier ist Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Und zur Wahl in Bayern haben wir uns was ausgedacht. Wir wollen Bayern, die CSU und ihren Ministerpräsidenten und Spitzenkandidaten Markus Söder besser verstehen. Mein Name ist Marius Mestermann und ich habe mir für diesen Podcast Hilfe geholt von einer Kollegin, die Markus Söder jahrelang begleitet hat, bis in einen Swimmingpool.
Dazu später mehr, genau. Mein Name ist Anna Klaus. 4 Folgen lang nehmen wir euch jetzt mit auf eine Reise durch Söderland. Diesmal geht es unter anderem in den Bayerischen Landtag, an den Starnberger See und nach Niederbayern auf einen Jahrmarkt, der sich Gillermoos nennt. Das ist Folge 2, der Populist.
In dieser Folge müssen wir das Bild vom bayerischen Paradies leider ein bisschen ankratzen, denn wir wollen wissen, was steckt denn hinter dem Popstar Markus Söder? Wir haben jetzt schon den Söder auf der Bühne gehört, aber wie ist er denn eigentlich im kleinen Kreis?
Eigentlich gibt es keinen großen Unterschied zwischen dem Politiker Markus Söder und dem Menschen Markus Söder. Das ist einfach ein sehr breitbeiniger, raumgreifender, dominanter Mensch. Also so einen privaten Moment mit Markus Söder, den gibt's wirklich ganz selten. Den hatte ich einmal eben, vorhin hast du es ja erwähnt, in diesem Hotel-Swimmingpool, da habe ich ihn auf einer Reise begleitet nach Äthiopien. Und da hatte ich meinen Text schon geschrieben und wollte dann schnell zum Hotel-Swimmingpool noch ein bisschen Sport machen und kaum stand ich am Beckenrand, hatte Markus Söder offenbar dieselbe Idee. Und dann konnte natürlich keiner von uns wieder umdrehen und dann sind wir eben gemeinsam ein paar Runden geschwommen und da war es jetzt wirklich schwierig, über Politik zu sprechen. Aber wir haben dann auch über Wettbewerb gesprochen, also darüber, dass ich mal früher deutsche Meisterin im Volleyball war. Das hat ihn dann offenbar ganz schön beeindruckt.
Hat er eigentlich bei der Gelegenheit wieder den Burkini getragen, den wir aus Folge 1 kennen?
Nee, aber ich darf jetzt nicht sagen, was er für eine Badehose anhatte. Das sind ja Hintergrundinformationen.
Was macht denn eigentlich der bayerische Ministerpräsident in Äthiopien?
Das war 2019. Nach Äthiopien hat Markus Söder seine erste Auslandsreise als Ministerpräsident geführt. Damals war Markus Söder total bemüht darum, sein Image als Migrationshardliner zu korrigieren. Also er wollte damals landesväterlicher rüberkommen und integrierender wirken. Und deshalb ist er zum Beispiel nicht nach Amerika gefahren, was ja sein Lieblingsland ist, sondern eben nach Äthiopien, unter anderem um dort Fluchtursachen wirksam zu bekämpfen und in Addis Abeba ein sogenanntes Bayern-Büro zu eröffnen. Aber das Lustige war, dass als Leiterin des Büros eine Frau präsentiert wurde, mit der ich eben früher Volleyball gespielt hatte.
Das Besondere daran ist vielleicht auch, dass überhaupt Frauen in dieser Geschichte eine Rolle spielen. Das ist ja in Bayern nicht immer so.
Ja, wir sprechen jetzt von einer Frau in Äthiopien, in einem Bayern-Büro. Es gibt zum Glück ein bisschen näher am Zentrum der Macht auch Frauen in der bayerischen Politik, die was zu sagen haben. Zum Beispiel Ilse Aigner, langjährige Konkurrentin von Markus Söder, oder auch Doro Bär, frühere Digitalstaatsministerin in Berlin.
So ganz an die Spitze der bayerischen Landespolitik hat es eine Frau noch nicht geschafft.
Ja, da muss man allerdings Bayern ein bisschen in Schutz nehmen, weil Frauen an der politischen Spitze von Bundesländern in ganz Deutschland einen gewissen Seltenheitswert haben. Die einzige Frau, die in Bayern für eine politische Partei als Spitzenkandidatin im Rennen ist, nämlich Katharina Schulze von den Grünen, die kann theoretisch gar nicht Ministerpräsidentin werden, weil sie noch keine 40 Jahre alt ist.
Man muss sagen, dass Frauen eine untergeordnete Rolle spielen. Es hat in Bayern tatsächlich System. Also nehmen wir mal zum Beispiel den Bayerischen Landtag. Da nehmen Frauen nur etwas mehr als jeden vierten Sitz ein. Das ist der schlechteste Wert in ganz Deutschland. Immerhin ist Ilse Aigner Landtagspräsidentin, aber das macht dann die Quote auch nicht besser. Und beim Kabinett ist es ähnlich. Da gibt es 4 Frauen und 10 Männer, Söder nicht mitgezählt. Also auch da weit von der Parität entfernt.
Aber da muss man die CSU von den Freien Wählern unterscheiden. Die bilden ja die zwei Parteien in Bayern eine Koalition, die sogenannte Bayern-Koalition. Und wenn dann so ein Kabinett gebildet wird, dann darf halt jede Partei ihre Minister bestimmen. Und Markus Söder hat da schon auf Parität geachtet bei den Posten, die er besetzen konnte. Aber Hubert Aiwanger, Söders Stellvertreter, Chef der Freien Wähler, hat nur Männer nominiert.
Das hilft alles nichts, wenn man sich auch jenseits der Politik so die bayerischen Verhältnisse anschaut. Also zum Beispiel die Lohnlücke, genauer gesagt der unbereinigte Gender Pay Gap. Der ist zwischen Frauen und Männern in Bayern mit 21% größer als im Bundesdurchschnitt. Nur in Baden-Württemberg ist diese Lücke noch einen Prozentpunkt größer.
Ja, so ist die Lage nach 66 Jahren CSU-geführter Regierung in Bayern. Also hinter der Erzählung, dass Bayern überall Spitze ist, steckt offenbar ein sexistisches oder zumindest patriarchales System. Dabei thront über der Wiesen, über dem Oktoberfest eine Statue, eine Frau, die Bavaria. Also Bayerns Schutzpatronin ist eigentlich eine Frau, ist weiblich. Die Kernwählerschaft der CSU befindet sich, glaube ich, eher so im Ü60-Segment. Das sind schon eher ältere Wählerinnen und Wähler. Und aber auch überraschend viele Frauen, die immer wieder die CSU wählen, muss man auch sagen. Nur die jungen Leute in Bayern, so wie überall in Deutschland, die sind in Umfragen jedenfalls eher den Grünen zugetan oder der FDP.
Man merkt schon auch an den Themen der CSU, wen die so ansprechen, ne?
Ja, es ging jetzt jedenfalls nicht um Digitalisierung, um Bildung ging es kaum, obwohl das ja auch ein echtes Problem in Bayern ist. Es ging viel um innere Sicherheit, Klimakleber und jetzt wieder um Migration.
Und Und während wir diesen Podcast machen, ist dieses Thema erst recht hochgekocht. Wir haben ja schon seit einigen Monaten in Deutschland die Debatte über die hohen Flüchtlingszahlen und jetzt ist es auch so richtig im bayerischen Wahlkampf eingeschlagen durch Markus Söder.
Ja, und nicht nur im bayerischen Wahlkampf, sondern ja auch in Deutschland. Das war wieder typisch Söder, dass er es geschafft hat, mit einem Wort, mit einer rhetorischen Zuspitzung alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Er hat nämlich von einer Integrationsgrenze gesprochen, die Deutschland dringend bräuchte. Und das
kommt mir irgendwie bekannt vor.
Erinnert dich das an was?
Ja, 2015, 16. Da war Markus Söder noch nicht Ministerpräsident, aber Horst Seehofer mit der berühmt-berüchtigten Obergrenze. Das ist praktisch dasselbe jetzt, oder?
Das ist eine Umetikettierung und umso bemerkenswerter, weil damals ja eigentlich Horst Seehofer ziemlich an die Wand gefahren ist mit der Idee. Der hat sich monatelang mit Angela Merkel gestritten über dieses Thema. Es wäre fast zum Bruch gekommen zwischen CDU und CSU. Nachher gab es ein ziemlich schlechtes Bundestagswahlergebnis, weil es eben die Wählerinnen und Wähler nicht mögen, wenn man sich streitet. Die Obergrenze ist, wie wir wissen, nicht gekommen. Und jetzt kommt Markus Söder mit derselben Idee um die Ecke.
Markus Söder hat sich ja vor einigen Jahren schon mal als rechtskonservativer Hardliner positioniert. 2015, Flüchtlingskrise in Europa und dann die islamistischen Anschläge in Paris. Da sind viele Menschen gestorben. Und Markus Söder sagt, Paris ändert alles. Da hat er versucht, den Terrorismus von Paris zu verknüpfen mit der Flüchtlingspolitik.
Für sein Paris-Zitat ist er damals schon zumindest medial ziemlich gescholten worden. Noch schlimmer kam es dann allerdings im letzten Landtagswahlkampf.
Was wir auch klar machen, wir wollen den Asyltourismus in Europa beenden.
Das Wort Asyltourismus, da hat er also wirklich so viel Kritik einsacken müssen, dass er sich sogar wirklich selten für Markus Söder von diesem Wort distanziert hat. Er hat sich nicht wirklich entschuldigt, von Asyltourismus gesprochen zu haben, aber er hat in der Folge immer wieder gesagt, er würde dieses Wort nicht wiederholen. Hat er ja auch nicht. Jetzt spricht er von einer Integrationsgrenze, aber es meint im Prinzip dasselbe. Das ist einfach Ängste schüren vor Migration und was versprechen, was angeblich hilft, aber in Wahrheit das Problem nicht löst. Man hatte schon den Eindruck, er will der AfD Wähler wegnehmen. Was er dann allerdings selber gemerkt hat, dass das so nicht funktioniert, hat er dann ein ziemlich schlechtes Wahlergebnis eingefahren mit 37,2%.
Da fragt man sich, warum er dieses Muster jetzt wieder probiert. Anders als beim letzten Mal ist die CSU jetzt nicht in der Bundesregierung, sondern in der Opposition und er kann da aus Bayern so eine knallige Forderung raushauen, ohne dass das jetzt erstmal große Auswirkungen hat und kann da natürlich im Wahlkampf nochmal versuchen mit zu punkten.
Dem hat er eigentlich abgeschworen gehabt, als er dann gewählt wurde als Ministerpräsident. Er hat dann, glaube ich, auch mal in einer seiner Regierungsansprachen im Bayerischen Landtag definiert, was für ihn Populismus bedeutet.
Populisten beschreiben indessen nur Probleme, bieten keine Lösungen an, säen Verunsicherung und destabilisieren die Demokratie. Wir sind in Bayern anders. Wir bauen Brücken.
Er sagt halt das, was er meint, dass die Leute gerade hören wollen. Und vor allem das, was die Leute im Bierzelt offenbar gerne hören wollen. Weil Markus Söder tritt ja zurzeit praktisch nur noch im Bierzelt auf.
Wir haben mal nachgezählt, in diesem Wahlkampf hat der CSU-Chef Markus Söder mehr als 100 Bierzeltauftritte geplant.
Ich glaube, dieser hat ein super Bierzelt. Ist physisch und psychisch eine Herausforderung, muss man können. Das wird immer unterschätzt. Ja. Das ist nicht nur irgendeine dumpfe Kultur, sondern es ist das politische Hochkultur, das zu können.
Aber es spielt in Bayern schon eine außerordentlich große Rolle, ne? Dieses Bierzelt und das auch mit Politik zu verbinden. Deswegen haben wir nochmal unseren Mann vom Fach gefragt, Maxi Schaffroth.
Was war jetzt letzte Woche die Gillamos-Zusammenkunft, wo die Politiker dann in den Bierzelten dann gesprochen haben. Und ich sage Politiker, weil es tatsächlich in Bayern 90% Männer sind, die dann da mit Bierkrügen da sitzen und sich selber zelebrieren. Es sind wahnsinnig Testosteron geladene Bierzeltveranstaltungen und da sitzen die drin und da hat Markus Söder gesprochen.
Maxi Schaffroth, müssen wir den nochmal vorstellen?
Naja, kurz schon.
Also einer der bekanntesten bayerischen Kabarettisten, ein Allgäuer, und wir haben ihn getroffen in München im Lustspielhaus. Und das ist ein Ort, den Maxi Schaffroth, glaube ich, lieber mag als das Bierzelt, weil er hat uns erzählt, dass er den bei Auftritten mittlerweile meidet. Da ist nämlich für einen Profi wie ihn die Akustik eigentlich ziemlich schlecht.
Ist ein Zelt, in dem eigentlich das eigentlich dazu da ist, dass man beim Saufen nicht angeregnet wird. Also es ist einfach nur ein Behelf. Und in dieser Atmosphäre, wenn ich ihn da sehe, also das ist schon, würde ich mal sagen, handwerklich sehr weit vorne.
Und ich sage Ihnen eins, neben den Fakten der Politik stimmt auch das Lebensgefühl. Die Bayern leben gern in Bayern. Und ich bin sicher, über 90% der Welt wären froh, wenn sie mit uns tauschen können. Drum wünsche ich mir, dass endlich mal alle stolz und dankbar sind, dass sie die Chance haben, in diesem Freistaat Bayern leben zu dürfen. Liebe Freundinnen und Freunde.
Markus Söder hat im Zufriedenstellen verschiedener Gruppen eine derartige Flexibilität bewiesen, dass ich mich am Ende frage, wer ist dann da noch übrig? Wo ist denn da die Überschneidung, die man als Person Söder bezeichnen würde? Markus Söder ist, glaube ich, eher jemand, der aus Erwartung auf Erfolg bestimmte Taktiken einschlägt, bestimmte politische Färbungen annimmt.
Man muss schon sagen, das ist das Talent von Markus Söder. Ne? Er kann diese Stimmungen erspüren, er kann sich so catchy Slogans ausdenken, er ist da wahnsinnig wendig und schlagfertig. Aber ist er ein Populist?
Auf jeden Fall ist er ein politisches Chamäleon. Ja, oder jemand, der eben weiß, wie man die Segel im Wind richtig setzt. Er selbst hat sich mal als Wellensurfer beschrieben, was wahrscheinlich noch cooler ist aus seiner Sicht als ein Segler.
Wie ist das denn mit Söder und dem Populismus? Um das zu klären, fahren wir an den See, den Starnberger See vor den Toren Münchens. Das ist noch so ein bayerischer Postkartenort. Wahnsinnig klares Wasser, teure Autos und in Tutzing, direkt am See, sitzt die Akademie für politische Bildung. Da treffen wir die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch.
Bei den Bürgern, bei einem Marktplatz, bei einem Bierzeltfest, bei einer Wahlkampfveranstaltung, die hören das zum ersten oder zum zweiten Mal und sagen, da bringt es doch endlich mal einer auf den Punkt. Also der Mann ist einfach rhetorisch extrem begabt und testet es aus.
Ein Beispiel dafür ist, wie Söder immer wieder die bayerische Identität abgrenzt gegenüber dem Ampelnorden. Das sagt er ja sehr gerne.
Das ist ja im Grunde etwas typisch für die CSU. Also einerseits diese Identifikation quasi mit Bayern herzustellen, also quasi CSU fast gleichzusetzen mit Bayern. Das ist vortrefflich gelungen. Und im Grunde dann auch zu sagen, wir gegen ihr. Ja, das ist auch etwas, was man natürlich für ein Merkmal von Populismus ist. Aber in dem Fall ist es tatsächlich, lässt sich eben leichter damit machen. Das kann keine andere CDU-geführte Landesregierung machen, weil man immer so einen Koalitionspartner mit dabei hat, der im Bund an der Ampel ist.
Es ist ja schon seltsam, dass es in anderen Bundesländern total erfolgreiche und problemlose Koalitionen zwischen Grünen und Konservativen gibt. Und hier in Bayern schließt es Markus Söder aber vehement aus.
Das hat sicherlich mit dazu beigetragen, dass Söder dann auch gesagt hat, er kann sich nur eine Koalition mit den Freien Wählern vorstellen und er komplett die Grünen in dem Fall links liegen lässt und das bewusst im Grunde auch weiterhin so betreiben möchte, weil das eine klare Frontstellung gibt.
Dieser Alleinvertretungsanspruch der CSU für Bayern, der ist schon dahin. Die sind ja von einer absoluten Mehrheit ziemlich weit entfernt. Aber es schwingt immer noch so dieser Geist mit, der die CSU über die Jahre getragen hat. Kurz zur Illustration, alte CSU-Slogans 1970, erfolgreich für Bayern.
1978, Politik für Bayern. Ja, was sonst?
1998, Bayern blüht auf.
Das muss zu der Zeit gewesen sein, als Helmut Kohl von blühenden Landschaften sprach, die er im Osten schaffen wollte. Da wollte Bayern offenbar nicht zurückstecken und auch aufblühen.
Dann Markus Söders erster Wahlkampf als Ministerpräsident.
Das Beste für Bayern. Ja, es ist aber auch eine erfolgreiche Masche, muss man sagen, die Partei mit dem Staat gleichzusetzen. Das funktioniert offenbar damals wie heute, wobei ja die Wahlergebnisse heutzutage wirklich nicht mehr an die von früher ranreichen, wo die CSU eigentlich immer die absolute Mehrheit bei Wahlen im Landtag gehört hat.
Trotzdem hat ja diese lange CSU-Herrschaft ihre Spuren hinterlassen.
Das hat das Land vor allem dadurch geprägt, als dass ich lange Zeit gar nicht wusste, dass man andere Parteien wählen kann.
Das ist El Hotzo, aufgewachsen in Oberfranken.
Also es war halt die CSU und ich wusste zwar, dass es irgendwie eine SPD woanders gibt und Gerhard Schröder angeblich regiert, aber die CSU als so, ja, als Alleinherrschende über Bayern, dass das mittlerweile nicht mehr so ist und dass sie erst die FDP und jetzt die Freien Wähler gebraucht haben, um regieren zu können, das ist ein absolutes Novum. Aber jeder, ich glaube, alle sind sich bewusst in Bayern, selbst wenn sie Freie Wähler, FDP, AfD, whatever wählen, am Ende wird es die CSU sein.
So ist es. Die CSU wird ziemlich sicher auch diese Landtagswahl gewinnen, aber sie muss sich eben Koalitionspartner suchen, beziehungsweise Markus Söder sagt ja seit Wochen schon ganz klar, er will diese sogenannte Bayern-Koalition fortsetzen, will weiter mit den Freien Wählern regieren.
Aus dieser Partnerschaft ist inzwischen eine richtige krasse Konkurrenz geworden. Die Freien Wähler sind im Freistaat zurzeit so stark wie nie und auch bei den Popularitätswerten, die in Umfragen häufig abgefragt werden, rangiert inzwischen Hubert Aiwanger in etwa auf dem Niveau von Markus Söder. Man kann Hubert Aiwanger und Markus Söder ja eigentlich ganz leicht unterscheiden. Der eine, der Aiwanger, spricht so einen ganz kernigen bayerischen Dialekt, niederbayerisch. Markus Söder müht sich da eher im Hochdeutschen zu bleiben. Aber vielleicht sind wir jetzt auch schon zu weit. Vielleicht müssen wir erst mal klären, wer eigentlich Hubert Aiwanger ist.
In Bälde kippt dann alles und das Klima kippt und alle kippen wir. Ist lieber mal ein Schnitzel und ein Fleisch als lauter veganes Zeug und Cannabis.
Wegen seinem Dialekt wurde Hubert Aiwanger von vielen lange belächelt. Er galt so ein bisschen als der schräge Bauer aus der Provinz, der halt auch so ein bisschen Politik macht. Dabei hat er das konsequent, also Hubert Aiwanger hat aber konsequent ausgenutzt, dass er immer schon unterschätzt wurde. Der hat die Freien Wähler vor, ich glaube, 15 Jahren fast übernommen, kann man sagen. Die Freien Wähler waren so eine kommunale Kraft auf dem Land in Bayern. Und Hubert Aiwanger hat sich an die Spitze gesetzt. Ist auch im Kern ein total konservativer Kerl, der Hubert Aiwanger, aber dem war die CSU, wie er oft sagt, viel zu verfilzt. Hat also eigentlich die gleichen Werte, sieht sich aber eher so als Einzelkämpfer und die Freien Wähler als Fleisch vom Fleisch der CSU, die es aber ein bisschen korrekter machen wollen als die da oben. So, und mit der Masche, wir da unten, wir vom Land, wir mit dem gesunden Menschenverstand, zeigen es jetzt mal den Großkopferten, so ein bayerisches Wort für die abgehobene Politikerelite. Wir da unten, wir zeigen es jetzt denen da oben.
Er hat da ja auch eine große Glaubwürdigkeit, weil er eben selber da aus Niederbayern kommt vom Land. Seine Familie hat da einen Bauernhof gehabt, den er auch lange noch mit bewirtschaftet hat.
Ich habe Hubert Aiwanger mal gefragt, warum sind Sie eigentlich nicht bei der CSU eingetreten? Und da hat er dann gesagt, also er fand Franz Josef Strauß schon immer schrecklich. Franz Josef Strauß, das ist so der CSU-Übervater, der war sehr lange Jahre Ministerpräsident in Bayern und wollte auch mal Bundeskanzler werden und war aber auch verstrickt in diverse Skandale. Das stand so ein bisschen für diesen typisch bayerischen Filz, dass wirklich Politik und Staat an manchen Stellen zu sehr verbandelt sind in Bayern. Und das hat eben einer wie Hubert Aiwanger immer abgelehnt.
Okay, also wenn man sich jetzt den Aiwanger neben Söder vorstellt, was unterscheidet die beiden noch?
Definitiv stehen beide unter Populismusverdacht, weil sie sich eben beide so als Repräsentant des gesunden Menschenverstands inszenieren und selber definieren. Aber es gibt dann schon Unterschiede, die man zum Beispiel rausfinden kann, wenn man beide im Bierzelt hört. Wir hatten neulich Aubinger Herbstfest, ja, bei mir in München. Und da bin ich dann zu einer Söder-Veranstaltung und zu einer Aiwanger-Veranstaltung, die beide innerhalb von 3 Tagen stattgefunden haben. Beide haben natürlich einen super Auftritt hingelegt im Bierzelt, aber Markus Söder kam auf die Minute pünktlich und ist 5 Minuten nach seiner Rede wieder abgerauscht, hat 2 Selfies gemacht, 2, 3, die dann auch seine Leute gleich mit fotografiert haben, dass er irgendwie nachher demonstrieren konnte, wow, so beliebt bin ich, die Leute wollen Selfies mit mir. Aber er hatte nur 5 Minuten Zeit dafür, dann ist er wieder weggerauscht. Der Hubert Aiwanger ist erstmal 1 Stunde zu spät gekommen, hat aber trotzdem tosenden Applaus gekriegt und hat gesagt, ja, ich bin so beschäftigt, sorry, dass ich zu spät komme. Und danach ist er aber über 1 Stunde da geblieben. Und hat wirklich jeden einzelnen Selfie-Wunsch erfüllt. Und Leute haben sich ihre Oberarme entblößt. Und da hat dann der Hubert Aiwanger drauf unterschrieben. Und dieses Bad in der Menge, das hat der Aiwanger sichtlich genossen. Der Söder wollte eher schnell weg.
Das heißt, Aiwanger ist am Ende der authentischere von beiden?
Wenn man ihn da so reden hört auf der Bühne, da kommt man ja manchmal fast ein bisschen Angst vor ihm.
Wenn man in der Früh aufsteht, die Zeitung aufschlägt oder das Radio einschaltet und es kommt nur links-grüne Gender-Gaga auf uns zu, meine Damen und Herren.
Aber im persönlichen Gespräch hinter der Bühne ist der Aiwanger ein total umgänglicher, selbstironischer, naja, man muss fast sagen netter Kerl, wohingegen der Söder hinter der Bühne genau der Prolet ist, der er auch auf der Bühne ist.
Vor ein paar Wochen gab es erste Berichte, dass Hubert Aiwanger als Schüler ein rechtsextremes Pamphlet in der Schultasche gehabt haben soll. Er hat dann abgestritten, das selbst verfasst zu haben und es ging hin und her. Und dann gab es weitere Vorwürfe von Mitschülern, dass er auch rechtsextremes Gedankengut geteilt haben soll, dass er auch Hitlergrüße gezeigt haben soll. Also so lauter Indikatoren, dass er da ein rechtsextremes Weltbild hatte offenbar. Aber Aiwanger hat es geschafft, sich als Opfer einer Kampagne darzustellen, weil das alles ja schon wahnsinnig lange her sei und er könne sich da an vieles nicht erinnern. Und jetzt wolle man versuchen, ihn, den Mann des Volkes, zu verhindern.
Markus Söder hätte auf jeden Fall Grund gehabt, Hubert Aiwanger aus dem Kabinett zu schmeißen. Selbst wenn man sagt, naja, das war eine Jugendsünde, einfach weil sich Aiwanger, naja, man muss fast sagen, geweigert hat, sich öffentlich zu entschuldigen oder sich davon glaubhaft zu distanzieren. Also es ist ja in der Politik häufig so, dass nachher die Art, wie man mit so einer Affäre umgeht, zum Rücktritt führt und nicht der Vorwurf selber. Und diese Art von Hubert Aiwanger war wirklich unmöglich.
In dieser Hochphase haben wir auch ganz intensiv recherchiert, waren zum Beispiel dann bei mehreren Wahlkampfauftritten, um eben zu sehen, welche Auswirkungen haben denn diese Vorwürfe. Und deshalb waren wir dann unter anderem auch in Niederbayern, wo Aiwanger herkommt, und haben ihn erlebt bei einer dieser Bierzeltreden auf dem Gillermoos, diesem Jahrmarkt in Abensberg, so einer Veranstaltung, wo Aiwanger total in seinem Element war wieder, wo er natürlich viele seiner Fans um sich geschart hat und wo man gemerkt hat, die Leute feiern ihn ungebrochen. Und bei der Gelegenheit habe ich dann unseren Kollegen Jan Friedmann getroffen, den Bayern-Korrespondenten des Spiegel. Und der hat mir erklärt, woher dieser große Rückhalt für Hubert Aiwanger eigentlich kommt.
Die Freien Wähler stehen und fallen letztlich mit Hubert Aiwanger. Zumindest drohen sie in alte Regionen zurückzufallen, falls er nicht mehr da wäre. Das führt dazu, dass sie sich ganz stark hinter ihnen stellen. Es gibt eine große Solidarisierung innerhalb der Freien Wähler. Und ich sehe im Moment noch nicht, dass sich wesentliche Teile der Freien Wähler von Aiwanger absetzen würden.
Und auch Markus Söder hat ja dann letztendlich entschieden, ihn im Amt zu belassen.
Das hat mich, muss ich gestehen, ein bisschen überrascht. Denn zu Beginn der Affäre war ich mir ziemlich sicher, dass er ihn aus dem Kabinett verbannen wird. Einfach weil er auch die Latte so hochgelegt hat, der Markus Söder, der gesagt hat, er muss jetzt diese 25 Fragen beantworten und da dürfen keine Zweifel übrig bleiben und keine Antworten offen bleiben. Und inzwischen sind ja die Antworten von Aiwanger bekannt. Die waren ja hingeschludert. Das war ja Arbeitsverweigerung. Eigentlich, wenn Markus Söder seinen Worten treu geblieben wäre, hätte er ihn wirklich rausschmeißen müssen. Aber Söder, der sich eben stark an Stimmungen orientiert, hat gemerkt, dass der Rückhalt für Aiwanger einfach so groß ist, dass es ihm und der CSU mehr schaden würde, wenn er Aiwanger rausschmeißen würde.
Es gab vor dieser Flugblatt-Affäre schon mal einen Aufreger um Hubert Aiwanger, nämlich im Juni bei einer Rede in Erding.
Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin so. Und denen in Berlin sagen, ihr habt wohl den Arsch offen, da oben, meine Damen
und
Herren.
Und da haben viele gesagt, da hat er eine Grenze überschritten. Auch aus der CSU, zum Beispiel Ilse Aigner, die Landtagspräsidentin, oder Joachim Herrmann, der Innenminister. Trotzdem ist Aiwanger auch daraus unbeschadet hervorgegangen.
Das rückt ihn schon rhetorisch in die Nähe der AfD. Ich sage ausdrücklich, vom Programm her ist er nicht in der Nähe der AfD, aber er hat es rhetorisch überdehnt. Ich finde es problematisch, wenn ein gewählter Repräsentant gegen die repräsentative Demokratie spricht. Da werden Grenzen überschritten und das sollte jemand in Regierungsverantwortung nicht tun.
Es ist schon komisch, dass Markus Söder, der ja eigentlich, vorhin haben wir ihn als politisches Chamäleon beschrieben, maximal flexibel ist in vielen Positionen, dass er sich da so früh und so klar auf den Koalitionspartner Freie Wähler festgelegt hat. Das ist strategisch unklug und ist eben auch so untypisch für Söder, dass er jetzt keinerlei Optionen mehr hat. Es ist ja auch nicht so, dass er die Grünen schon immer verteufelt hätte. Zu Beginn der Legislaturperiode hat er sogar mit den Grünen Koalitionsgespräche geführt. Da schien es gar nicht so unvorstellbar, dass man mit den Grünen koaliert in Bayern. Und Söder hat damals auch immer davon gesprochen, es gelte, Ökonomie und Ökologie zu versöhnen und die CSU setze sich ein für die Bewahrung der Schöpfung. Ja, das gab damals schon Widerstände innerhalb der CSU gegen diesen grünen Kurs. Aber Söder war ja das in Wahrheit schon immer egal, was womöglich im Grundsatzprogramm steht.
Und jetzt fügt es sich so zusammen, diese Opposition gegen die Grünen in Berlin, die da ja mitregieren. Und dieser ganze Ärger, den es ja auch in Bayern gibt über das Heizungsgesetz und andere Vorschriften, die die Grünen ja tatsächlich bewirken. Und an dem Punkt entwickelt Söder aus diesen ganzen Vorwürfen gegen die Grünen fast so ein Schockbild.
Die Grünen sind eine Miesmachpartei, liebe Freundinnen und Freunde. Feinde der bäuerlichen Lebenskultur. Nein, nein, nein. Verbot, Verbot, Verbot. Ich sage euch nur eines. Diese Grünen passen nicht zu Bayern und deswegen wollen wir sie auch nicht in der bayerischen Staatsregierung haben. Ich sage nein zu Schwarz-Grün.
Es gab da so eine kuriose Situation, als wir Markus Söder auf der Alm erlebt haben.
Richtung. Und leider ist es einfach so, die Grünen haben einen anderen Lifestyle. Der ist mit Verboten, mit Umerziehung verbunden. Und das ist nicht der Lifestyle für Bayern. Den Grünen fehlt ein bisschen das Bayern gehen.
Ich glaube, da waren die anwesenden Grünen, unter anderem Cem Özdemir, doch ein bisschen beleidigt. Da waren sie extra auf die Alm gekommen, um sich da auch mal umzuschauen. Und dann hat er ihnen gleich das Bayern gehen abgesprochen.
Ich finde es immer so mutig, den Grünen vorzuwerfen, sie wollen alles verbieten, weil doch eigentlich Bayern als so ein harter Staat gilt, als so ein restriktiver Staat gilt. Und es gibt ja in Bayern Präventivhaft für Klimakleber. Also mit Verboten kennt man sich doch in Bayern besonders gut aus.
Man hat auch gemerkt, dass es Özdemir ein bisschen getroffen hat, als er dann nach seiner Meinung zu Söder und Aiwanger gefragt wurde.
Ach, persönlich sehr nett. Wir kommen persönlich, glaube ich, gut klar, aber da passiert irgendwas mit den Synapsen, wenn die Kamera eingeschaltet ist.
Ich wundere mich manchmal, dass die Grünen das so über sich ergehen lassen.
Wobei ganz so kampflos lassen die Grünen das dann wohl doch nicht über sich ergehen. Hier haben wir zum Beispiel den grünen Spitzenkandidaten Ludwig Hartmann oben auf der Alm.
Um das mal ganz einfach auch darzulegen, beim Thema Ernährung. Kein Mensch will irgendetwas vorschreiben, was man essen soll. Markus Söder schafft es am Tag gefühlt 20 Mal aufzurufen. Er hat was dagegen, dass einer es vorschreibt. Es schreibt keiner vor. Söder sucht ja gerade sehr populistisch einfache Krisen, die er aufruft, schimpft auf Berlin, liefert aber keine Antwort, was das für Bayern heißt. Er stellt sich auch oft hin, mit was zu brüsten und zu loben, was toll ist, was vor x Jahren schon passiert ist. Also, dass Bayern viel Wasserkraft hat. Richtig. Ja, das hat man vor 90 Jahren gebaut. Also, das ist jetzt, ja, ist schon längst da. Vielleicht mal drüber diskutieren, wie kriegen wir die ökologische hin? Was ist die nächste Stufe?
Ja.
Wir sind bei erneuerbaren Energien, hat Herr Habeck uns gerade gemeldet, bei installierter Leistung. Klar in Deutschland Nummer 1. So habe keine Frage.
Als nächstes behauptet Söder vielleicht noch, dass Bayern die meisten Windkraftanlagen in Deutschland baut. Ich glaube, da hätte er dann den Pfad der Wahrheit endgültig verlassen. Aber das ist ja tatsächlich so ein großes Streitthema in Bayern, der Ausbau der erneuerbaren Energien, wo Markus Söder immer sagt, wir sind ganz oben mit dabei, Platz 1 oder vielleicht mal Platz 2 in einer Statistik. Aber wenn jemand sagt, ja, was machen Sie denn da unten, warum bauen Sie so wenig Windräder, das lässt er ja gar nicht auf sich kommen.
Da sagt er dann, naja, Bayern ist eben Sonnenland und außerdem baut ja Baden-Württemberg noch weniger Windräder wie wir.
Das Problem ist auch, dass Bayern natürlich sehr viel Strom braucht, ne, und deswegen ohnehin schon auf die eigene Energie angewiesen ist, aber eigentlich auch sehr viel Energie aus dem Norden bräuchte. Und dann wehren sie sich jetzt gleichzeitig noch gegen den Ausbau der Stromtrassen von aus dem Norden in den Süden.
Ja, und das kann er den Grünen jetzt wirklich nicht in die Schuhe schieben, dass die dafür gesorgt hätten, dass es keine Stromleitungen nach Bayern gibt.
Ja, es gab im Frühjahr dieses Bild, wo Söder sich vor eins der letzten Atomkraftwerke Isar 2 gestellt hat in Bayern. Und da waren wir wieder bei so einem typischen Fall von söderschem Populismus, muss man sagen.
Mir hat mal einer aus der CSU über ihn gesagt, also Markus Söder hat die Fähigkeit, einen Hundekuchen als Sachertorte zu verkaufen. Der ist einfach wirklich ein begnadeter politischer Kommunikator. Und über diese Abschaltung der Atomkraftwerke haben sich ja viele geärgert, also auch in der FDP viele. Aber trotzdem, ab dem Moment, wo Markus Söder sich hingestellt hat und gesagt hat, wir in Bayern lassen die Atomkraftwerke einfach weiterlaufen, finden wir schon irgendeinen Weg, keine Ahnung wie. Es war ein absoluter Quatschvorschlag, aber schon wieder der ganze Fokus auf Söder, also wirklich egal wie mistig die Forderung ist, er macht am Ende Kommunikationsgold draus und er macht sich zum Anwalt der Volksvernunft, dann dominiert er damit die Schlagzeilen. Er schaut nicht zurück, es interessiert ihn nicht, was er zum selben Thema früher gesagt hat. Und am Ende ist es einfach so, dass Politik auch unterhalten muss, dass man sich an so einem Vorschlag auch reiben können muss, dass er uns Journalisten provoziert, dagegen zu halten. Und so schafft man am Ende Aufmerksamkeit. Allerdings hat man dann keinen bleibenden Wert geschaffen, weil die Atomkraftwerke laufen auch in Bayern, stand jetzt nicht weiter. Und ich bezweifle auch, dass sie nach der Wahl wieder angeschmissen werden.
Es gibt ja auch Politiker, die aus Prinzipien oder sogar aus einer Ideologie heraus agieren. Aber Markus Söder? Wir haben ihn jetzt als einen Popstar erlebt. Wir haben ihn als jemanden erlebt, der ein Bierzelt aufheizen kann. Und wir haben gehört, dass ihm ausgerechnet dort Hubert Aiwanger ernsthafte Konkurrenz macht. Was wir noch nicht gehört haben, ist, was treibt Söder eigentlich an? Was ist seine zentrale politische Mission? Darum geht's in der nächsten Folge. Wir sind jetzt schon mittendrin im Söderland oder was auch immer dieses Bayern eigentlich ist. Und nächstes Mal führt uns diese Reise in die Zentrale der Macht. Zumindest in Bayern, nämlich nach München. Und an den Ort, der Söder immer noch magisch anzieht, obwohl er ihn öffentlich verachtet. Wir sind Marius Mestermann
und Anna Klaus.
Und wir bedanken uns recht herzlich für die Mitarbeit an diesem Podcast bei Ole Reismann, Rebecca Habte-Mariam, Philipp Fackler und Johannes Unselt. Merci und vergelt's Gott.